and gentlemen, this holy night, live from a winter wonderland, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom, with Piratenplausch Christmas Special, sponsored by Coca-Cola. No, for real, they invented Santa. I'm serious, look it up.
Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr und herzlich willkommen zu, wie könnte es anders sein, unserem Piratenplausch Christmas Special.
Yay!
Frohe Weihnachten!
Wer unser Halloween Special gehört hat, weiß vielleicht schon so ein bisschen, was ihn heute erwartet.
Ja.
Denn auch heute hat wieder jeder von uns seine Top 3 Watchlist seiner liebsten Filme passend zum Thema mitgebracht. Und heute geht es natürlich um die Weihnachtszeit.
Wobei, dann sind es eigentlich eher Wishlists als Watchlists, oder?
Sag das mal 10-mal hintereinander.
Wishlist als Watchlist. Wishlist, ja gut, dann eben Wunschzettel.
Jedenfalls hatten wir große Freude an dem Format beim letzten Mal.
Ja, hatten wir das?
Was machen eigentlich deine Bisswunden am Hals, Benny?
Geht. Ich trage einen Schal, dann sieht man es nicht so.
Ja, du hast gut reden, Tom.
Wieso?
Ja, du bist gegen den Kirchturm geflogen, weil du dich in deinem Cape verheddert hast.
Ja, zumindest hat mich keine Oma mit ihrer Handtasche verprügelt, als ich sie aussaugen wollte.
Ey, die kam vom Karateunterricht.
Ja, klar.
Ist so.
Jungs, ein bisschen Weihnachtsfrieden.
Hm? Ja, okay.
Ja, okay, aber soll Pay nicht dauernd anfangen?
Ich habe nicht angefangen.
Unabhängig davon, wer wann wessen Blut getrunken hat beim letzten Mal, uns hat das Format großen Spaß gemacht. Und deswegen dachten wir uns, machen wir heute so weiter.
Ja. In diesem Sinne, lehnt euch zurück. Macht euch einen Tee, knabbert ein paar Plätzchen und viel Spaß mit der ersten Watch-Wish-List. Und zwar von...
Hä? Was war denn das?
Hä?
Was?
Habt ihr das auch gehört?
Oh nee, Tom. Lass mich raten.
Was denn?
Wir müssen noch mal kurz abbrechen. Da sind Störgeräusche in der Aufnahme.
Oh no!
Ey, hallo. Auf meinem Dach hat's gerumst. Was kann ich dafür, ja?
Ja, aber dir hat's doch ganz woanders gerumst.
Oh, Paddy.
Weihnachtsfrieden, okay?
Ja. Da, schon wieder.
Was ist denn das?
Keine Ahnung. Aber bei dem Schnee sollte niemand auf meinem Dach herumlaufen.
Schnee? In Wiesbaden?
Ja klar, es ist Weihnachten.
Ach so.
Kannst du nicht mal aus dem Fenster gucken, Tom, was da los ist?
Das ist gar nicht nötig, glaube ich. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, irgendwas den Kamin runter.
Okay.
Du hast einen Kamin?
Ja.
Warum hast du einen Kamin?
Warum hast du keinen Kamin?
Och Jungs, Mensch, Weihnachtsfrieden.
Alter, ich raste aus.
Ach du liebe Güte.
Was?
Was?
100 Mal habe ich ihm gesagt, warte, bis es aufhört zu schneien, habe ich gesagt. Es ist dunkel, habe ich gesagt. Und du bist 300 Jahre alt und siehst nichts mehr, habe ich gesagt.
Tom, was ist da los?
Wer ist denn da?
Aber hat er auf mich gehört? Nein, warum denn auch? Ich bin ja auch nur ganz vorne vor dem Schlitten und tue nichts anderes als leuchten. Aber was weiß ich schon, hä?
Tom.
Benny, du hattest recht.
Hä?
Drogen sind schlecht.
Was ist los?
Da steht ein sprechendes Rentier in meinem Kamin. Und seine Nase leuchtet rot.
Was?
Was?
Das Rentier hat einen Namen.
Was?
Ich hab einen Namen. Oder stehst du drauf, wenn ich dich sprechender Mensch nenne, hä? Ach, schon okay. Es tut mir auch leid. Ich bin einfach saumäßig gestresst heute. Ich heiß Rudolf.
Tom.
Hi, Benny.
Hi, Paddy.
Was? Seid ihr auch am Trippen? Könnt ihr ihn sehen?
Tom, stell dich jetzt bitte nicht dümmer, als du bist.
Jetzt frag ihn halt mal, was er will. Wir wollten einen Podcast aufnehmen, dachte ich.
Ja, aber ich...
Jungs, bisschen Weihnachtsfrieden, ja?
Ja, okay.
Sorry.
Also, folgendes. Wir sind notgelandet auf deinem Dach, Tom.
Ja, das habe ich gehört.
Wer ihr? Doch nicht etwa...
Der Boss und ich. Und wir sind, naja, so ein bisschen in Zeitnot. Aber der alte Herr muss sich erstmal aufwärmen, befürchte ich. Und ich brauche dringend was zu trinken.
Okay, klar, ihr könnt euch ja ausruhen, wenn ihr wollt. Aber schafft er's allein den Kamin runter?
Bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Können deine Jungs da nicht vorbeikommen und ein bisschen helfen?
Die sind ein bisschen weit weg.
Ich hätte da noch ein Cape.
Nein!
Nein!
Nicht nötig. Ich schicke euch den Ersatzschlitten vorbei.
Auch cool.
Voll cool.
Und wie lange dauert das?
Ach, eine Weile. Hast du eine Zigarette?
Ja, klar.
Wolltest du nicht aufhören?
Ich wollte viel dieses Jahr.
Warum erzählst du uns nicht ein bisschen was, bis der Schlitten da ist? Benny, war das?
Ja, klar, warum nicht?
Na also, los geht's.
Meine Christmas Top 3. Nummer 1, der Polarexpress. Der Polarexpress ist ein computeranimierter Film aus dem Jahre 2004 von Robert Zemeckis, den wir schon von Forrest Gump und Zurück in die Zukunft kennen.
Ja.
Wie bei vielen seiner Filme fungiert er als Triple Threat in Form von Regisseur, Produzent und Drehbuchautor.
Streber.
Und er arbeitet wieder mal mit Tom Hanks zusammen. Die Vorlage zum Film lieferte Chris Van Elsberg, dessen erfolgreichstes Buch neben dieser Geschichte wahrscheinlich Jumanji ist.
Jumanji?
Ach, das ist derselbe.
Das ist derselbe, genau.
Krass, wusste ich gar nicht.
Der hat relativ viel geschrieben, aber die beiden sind die bekanntesten und ein paar der wenigen, die verfilmt wurden.
Nice. Mhm.
Im Polarexpress geht's um den Glauben an Weihnachten, wie so oft. Und wenn auch der Film sehr kitschig und ziemlich überladen ist, mir gefällt die Story und die Botschaft. Mhm. Kurz zum Inhalt, ganz kurz. Die Hauptfigur, ein kleiner Junge, der, glaube ich, namentlich gar nicht erwähnt wird, glaubt nicht an den Weihnachtsmann und wird auf einer turbulenten Zugfahrt zum Polarkreis eines Besseren belehrt. Hm. Im Zug trifft er einige andere Kinder, schließt Freundschaften und als er am nächsten Morgen aufwacht, denkt er, hat alles nur geträumt. Aber das Ende verrate ich trotzdem nicht.
Oh.
Ja, man kann sich's ja denken.
Es geht gut aus.
Es geht gut aus. Bei den Dreharbeiten kam die Motion-Capture-Technik zum Einsatz, die zum Beispiel zuvor auch schon bei Andy Serkis für seinen Gollum in Herr der Ringe benutzt wurde und davor für Jar Jar Binks in Star Wars.
Me's are so happy. Me's a motion capture.
Es war aber damals tatsächlich noch relativ neu und unbekannt, diese Technik, und für den Polarexpress wurde sie eben auch benutzt. Die Schauspieler wurden also real gefilmt und ihre Darstellung, Gestik und Mimik dann auf die im Computer geschaffenen Figuren übertragen.
Nice.
Nummer 2. Tatsächlich Liebe.
Ah.
Kitsch.
Totaler Kitsch.
Es ist so schön.
It's written in the wind. It's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it snow. Damit beginnt die Handlung der romantischen Komödie Tatsächlich Liebe von Richard Curtis aus dem Jahre 2003, der sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb. Mr. Curtis hat den britischen Humor im Telly und auch auf der Leinwand maßgeblich mitgeprägt. Gefühlt ist alles, was nicht Monty Python oder Little Britain ist, von ihm. Es fing an mit Mr. Bean und Blackadder.
Echt?
Außerdem schrieb er dann die romantischen Komödien Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill, Yesterday, der glaube ich erst letztes oder vorletztes Jahr rauskam.
Oh, der ist so gut.
Die beiden Bridget Jones Filme und eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von Doctor Who, nämlich Vincent und der Doktor. Hm. Und eben Tatsächlich Liebe.
Cool.
Das sind ja so alle Filme, die so Frauen aus den 90ern ihre Männer reingeschleppt haben.
Und Filme, in die ich heute meine Freundin reinschleppe, ne? Also so viel dazu.
Ja, genau. Außerdem spielt hier ganz viel mit, was nicht nur in Großbritannien Rang und Namen hat. Nämlich Hugh Grant, Keira Knightley, Laura Linney, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Martin Freeman und Billy Bob Thornton sind nur einige der hochkarätigen DarstellerInnen in diesem Film.
Holy shit.
Und Andrew Lincoln, den die meisten wahrscheinlich als Rick Grimes aus The Walking Dead kennen. Da musste ich sehr lachen, weil ich früher ein sehr großer Walking Dead-Fan war und dann tatsächlich Liebe sah und dachte mir, ah, Rick, wo kommst du her? Und wo sind deine Zombies?
Aber das passiert bei Tatsächlich Liebe, finde ich, sehr häufig, dass man denkt, ach krass, der auch. Mhm. Und der spielt da auch mit und die spielt da auch mit.
Ja.
In insgesamt 9 Erzählsträngen, die alle irgendwie miteinander verwoben sind, sei es durch Freundschaften oder verwandtschaftliche Beziehungsverhältnisse, werden in den 5 Wochen vor Weihnachten verschiedenste Liebesgeschichten erzählt, von Affären und Dates am Arbeitsplatz, zum Beispiel in der Downing Street oder am Set eines Pornofilms, über die erste große Liebe in der Schule bis hin zur brüderlichen Liebe zwischen einem gealterten Rockstar und seinem Manager. Meine Lieblingshandlung ist die des kleinen jungen Sam, der in die amerikanische Austauschschülerin verliebt ist, die zufälligerweise genauso heißt wie seine kürzlich verstorbene Mutter. Um seiner Mitschülerin Joanna zu gefallen, übt er täglich Schlagzeug und schafft es dann auch am Ende, sie beim Krippenspiel zu beeindrucken, bevor sie dann mit ihrer Familie leider wieder zurück in die USA fliegt.
Nein.
Das ist wirklich eine sehr herzzerreißende Story, vor allem, weil es eben auch um den Verlust der Mutter vorher geht und die erste Liebe. Und der Stiefpapa, gespielt von Liam Neeson, kümmert sich wirklich rührend um den kleinen Sam.
der übrigens gespielt wird von Thomas Brody Sangster, der danach eine ziemlich steile Karriere hingelegt hat und unter anderem in 2 Staffeln Game of Thrones mitspielt, Jojen Reed in der 3. und 4. Staffel, und in der Maze Runner Trilogie und seit kurzem auch in der Netflix-Miniserie Das Damengambit eine der Hauptrollen spielt.
Cool.
Aha, na schau. Ich mochte den Handlungsstrang von Martin Freeman sehr gerne. Ja. Ich finde das so schön absurd, dass sie sich als Stand-ins am Set eines Pornofilms kennenlernen.
Ja.
Und ja, eigentlich beide sehr schüchtern sind und immer nur so ein paar Worte miteinander reden. Sie haben sich aber schon nackt gesehen und waren schon in eindeutigen Posen miteinander und gehen danach aber auf so ein ganz klassisches Date. Und das fand ich total lustig.
Ja, das stimmt. Alles in allem ist tatsächlich Liebe ein berührender, witziger Weihnachtsfamilienfilm, der beweist, dass Liebe tatsächlich überall ist.
Ja. Oh.
Nummer 3, die Muppets Weihnachtsgeschichte.
Ah.
Ein Muss jedes Jahr an Weihnachten. Die Muppets Weihnachtsgeschichte mit Gonzo, Rizzo, Kermit, Miss Piggy, Fuzzy Bear und Michael Caine als Ebenezer Scrooge. Die Story ist bekannt. Ja, wer kennt nicht die Vorlage von Charles Dickens aus dem Jahr 1843? Es gibt unzählige Versionen, Verfilmungen und Theaterstücke der Geschichte, sogar, ich glaube, ein oder mehrere Musicals. Die Muppets Weihnachtsgeschichte aus dem Hause Disney kam 1992 in die amerikanischen Kinos. Regie führte hier der Sohn des Muppet-Schöpfers Jim Henson, Brian Henson. Ich konnte ehrlich gesagt sonst mit den Muppets nie wirklich viel anfangen. Ich sage nicht, dass ich sie nicht mochte.
Jeder mag die Muppets, nur keiner hat die Filme gesehen.
Ja, stimmt.
Aber die Muppets Weihnachtsgeschichte mag ich sehr. Neben der schön erzählten Originalgeschichte und dem schauspielerischen Können, vor allem von Michael Caine, erkennt man jedes Mal beim Schauen neue witzige Details, die einem vorher nicht aufgefallen sind.
Ja.
Vor allem in den Massenszenen, finde ich. Mhm. So bleibt es dann auch beim 10. Mal Schauen noch unterhaltsam.
Ja, das stimmt.
Die Songs sind witzig und haben Ohrwurmcharakter. Schade nur, dass das Lied von Ebenezers Jugendliebe Belle nach der Trennung, nach der Kinofassung rausgeschnitten wurde, weil Disney es als unpassend für Kinder erachtete.
Aha,
okay.
Aber es ist immerhin im Abspann noch in Teilen zu hören.
Was haben sie da gesagt, warum das unpassend sein soll?
Ich glaube, weil sie sich trennt und weil es zu traurig wird.
Ach so.
Okay.
Ich erinnere mich an die Stelle.
That's it!
Juhu. Nice.
3 meiner all-time favorites der Christmas-Movies.
Sehr schön.
Ah, schöne Wishlist.
Finde ich auch.
Tatsächlich, Liebe habe ich damals im Kino gesehen.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Mit Brigitte.
Brigitte?
Die schönste Rentierdame am gesamten Nordpol.
Ach.
Ob die wohl noch mit Dieter zusammen ist? Aber diese Muppets-Geschichte, ey. Come on, what's up with that, hä? Huh?
Wieso?
Sprechende Tiere. Also wirklich.
Ah, ich glaube, die Jungs sind da.
Krieg ich noch einen Schluck Wein?
Ja, klar. Ich bediene dich.
Danke. Was die an Dieter gefunden hat.
Hey Jungs, alles klar?
Hey Tom, der Schlitten ist der Hammer.
Ja, der hat WLAN.
Hast du deswegen die ganze Zeit auf dein Handy gestarrt?
Ich hab navigiert.
Ich glaube, das kann der Schlitten selber.
Hey Jungs, nicht streiten, ja? Kümmert euch lieber mal um Herrn Klaus da oben auf dem Dach. Es schneit immer noch wie Sau.
Alles klar. Hüpf raus, Benny.
Ui, der arme Kerl ist ganz weggetreten. Pack mal mit an, Paddy.
Kamin frei, Tom?
Jo. Vorsicht, geh zur Seite, Rudolf.
Dieter hatte natürlich dieses Riesengeweiht. Als ob das alles wäre. Krieg ich noch einen Wein?
Auf dem Tisch. Fertig, Jungs?
Auf 3. 1.
2. 3.
Oh, so, da ist er. Ui. Ich hoffe, er ist weich gelandet.
Ja, der ist doch gut gepolstert.
Ist das nicht Bodyshaming?
Brigitte, war mein Body auch immer zu dünn.
Rudolf, mach mal eine Pause jetzt.
Mach du doch eine Pause.
Oh, Mann, ey. Benny, schlag mal meine Bettdecke zurück. Wir müssen den armen Kerl ein bisschen aufwärmen.
War nicht so gemeint.
Das ist schon okay.
Hast du rum?
Wir machen jetzt erstmal Tee.
Mit Schuss?
Oh. Weihnachten müssen. Rudolf muss Weihnachten retten.
Er ist immer noch ganz schwach. Was sollen wir machen?
Erzählt ihm eine Geschichte über das Schöne an Weihnachten.
Und das hilft?
Klar, gibt ihm Kraft. Er ist über 3 Ecken mit Tinkerbell verwandt.
Ach.
Okay, wer macht weiter?
Meine Wishlist passt da ganz gut.
Ja, okay.
Hast du noch eine Kippe?
Ja, mein erster Film auf meiner To-Watch-List zu Weihnachten ist Die Hüter des Lichts von 2012. Das ist ein 3D-Fantasy-Animationsfilm aus dem Hause DreamWorks Animation, basierend auf einer Kinderbuchreihe, die da heißt Guardians of Childhood von William Joyce. Ah. Das Drehbuch dafür, basierend auf der Kinderbuchreihe, hat geschrieben David Lindsay Abaire, der einen Pulitzerpreis für sein Theaterstück Rabbit Hole bekommen hat. Ein Stück, das ich selber mal gelesen habe vor ein paar Jahren und das mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Die Cast ist sehr prominent. Wir haben Chris Pine, Hugh Jackman, Jude Law, Isla Fisher und Alec Baldwin an Bord. Die deutsche Synchro umfasst unter anderem Kollegen wie Florian David Fitz, Matze Knopp, Tommy Morgenstern, Hanna Herzsprung und Klaus-Dieter Klepsch. Um die Story kurz zusammenzufassen, die Hüter des Lichts sind eigentlich, wie wenn man so will, die Avengers der Kinder. Es gibt den Weihnachtsmann, den Osterhasen, die Zahnfee und den Sandmann. Das sind die Hüter des Lichts, die dafür sorgen, dass die Kinder auf der Erde in Sicherheit sind. Mhm. An diese Hüter müssen die Kinder allerdings auch glauben. Und jetzt kommt das große Problem, nämlich Pitch Black, alias der schwarze Mann oder im Englischen The Boogeyman, kommt zurück in die Welt und setzt den Kindern Albträume ein. Und sie fangen an, nicht mehr an den Osterhasen, an den Weihnachtsmann etc. zu glauben. Um gegen Pitch anzukommen, wird Jack Frost zum neuen Hüter des Lichts erklärt, der sich aber total dagegen wehrt und quasi eine Selbstfindung in diesem Film erfährt. Und letztendlich natürlich siegt das Gute, wie immer. Yay, es ist Weihnachten.
Spoiler Alert.
Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden vergab das Prädikat wertvoll für den Film.
Oh, Wiesbaden!
Und ich finde vollkommen zu Recht. Der Film ist ein rasanter, actiongeladener Film, der sehr ans Herz geht, aber niemals so diese Klischeegrenze erreicht, die man oft bei Weihnachtsfilmen findet, vor allen Dingen bei Animationsfilmen. Sondern er bleibt immer auf dem Teppich des Wesentlichen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und vor allem die Charakterisierung sehr bekannter Figuren wie der Osterhase, der Weihnachtsmann und der Sandmann sind sehr, sehr amüsant. Also ein super toller Film, sehr unerwartet. Ich kannte ihn bis vor einem Jahr auch noch nicht und ich kann den immer wieder gucken. Man kann den tatsächlich immer wieder sehen, weil er eben nicht kitschig ist, sondern weil er echt eine gute Story erzählt, weil er rasant erzählt ist und sehr lustig.
Ich glaube, es kommen noch ein paar kitschige heute im Laufe des Abends.
Ja, heute wird's kitschig.
Und mein nächster Film ist schon so einer von den kitschigen Filmen, nämlich Santa Claus, eine schöne Bescherung mit Tim Allen.
Oh, it's so American.
Oh ja, und dieser Film ist auch noch aus den 90ern, nämlich 1994 ist er erschienen und das merkt man dem Film auch deutlich an. Aber ich habe ihn mit in die Liste reingenommen, weil er ist echt ein Stück Kindheit für mich. Dieser Film hat mich sehr geprägt in meinem Bild, wie der Weihnachtsmann aussieht, was ich an Weihnachtsdeko so mag und auch was der Soundtrack alles beinhaltet. Das ist für mich einfach so der Sound von Weihnachten. Kurz mal ein paar Hard Facts. Regie führte John Paskin. Der Cast beinhaltet in der Hauptrolle Tim Allen, den man aus Hör mal, wer da hämmert kennt oder als Buzz Lightyear in Toy Story. Da ein kleiner Fun Fact, nämlich die deutsche Synchrostimme in Santa Claus für Tim Allen ist dieselbe Stimme, die in Toy Story Woody spricht, nämlich Per Augustinski, der sehr, sehr viele Robin Williams-Filme synchronisiert hat. Ah. Weitere Darsteller sind Wendy Crewson, die man aus Air Force One kennt, und Judge Reinhold, den man aus der Beverly Hills Cop-Reihe kennt und aus den Gremlins. Tim Allen spielt Scott Calvin, einen Marketing-Manager, der Spielzeug vertreibt und vermarktet. Und an Heiligabend steht der Weihnachtsmann bei ihm auf dem Dach und er ruft ihn und der Weihnachtsmann rutscht aus, rutscht vom Dach und ja, ist tot. Scott Calvin muss dann die Rolle des Weihnachtsmanns übernehmen. Und wie er damit klarkommt und wie seine Außenwelt damit klarkommt, davon handelt dieser Film. Erster kleiner Funfact, der Titel im Englischen ist ein kleines Sprachspiel, nämlich Santa Claus wird eigentlich ohne E am Ende geschrieben. Im Titel wird es aber mit E am Ende geschrieben. Santa Claus, so wie wir ihn kennen, ohne E geschrieben, ist die Figur, also der Weihnachtsmann. Santa Claus bedeutet die Santa-Klausel.
Ah.
Und im Film wird das thematisiert, dass die Figur von Tim Allen, nämlich diese Klausel auf der kleinen Visitenkarte vom Weihnachtsmann, erst nicht liest und es ihm dann später vorgelesen wird. Er hat nämlich das Kostüm angezogen. Damit hat er quasi die AGB des Weihnachtsmanns akzeptiert und muss jetzt Weihnachtsmann werden.
So ein bisschen wie wenn ich einen neuen Handyvertrag abschließe.
Kein Rückgaberecht nach 2 Wochen.
Kein Rückgaberecht.
Aber der Film ist kitschig trotzdem, meinst du, ne? Also er hat auch sowas, keine Ahnung, Romantisches.
Definitiv. Ich habe ihn ja dieses Wochenende seit langem wieder gesehen. Als Kind hat mich das alles nicht so gestört, weil man sieht es ja durch die rosarote Brille. Heute, muss ich sagen, gibt es da doch so Stellen, wo ich mir denke, okay, jetzt könnte es auch mal wieder aufhören.
Ja, ja. Es sind die 90er. Ja.
Er ist halt echt so aus seiner Zeit, aus den 90ern. Und er ist halt der Coca-Cola-Weihnachtsmann. Machen wir uns nichts vor. Das ist, that's the American Santa Claus.
Machen wir uns nichts vor, heutzutage wird der Weihnachtsmann in amerikanischen Filmen immer noch so dargestellt.
Das Skript war ursprünglich nicht so familienfreundlich, wie er jetzt ist. Es beinhaltete viel schwarzen Humor. Unter anderem sollte Scott Calvin den Weihnachtsmann eigentlich vom Dach runterschießen. In guter alter amerikanischer Manier.
Stand your ground, mother beep.
Doch als Disney die Rechte an dem Filmstoff kaufte, wurde das natürlich alles abgeändert.
Ja, diese Spielverderber.
Der Film wurde ironischerweise im Juli gedreht, was bedeutete, dass vor allem Tim Allen einen sehr, sehr harten Shoot hatte, weil er musste ja auch einen Fettsuit tragen, um sich Stück für Stück in Santa Claus zu verwandeln. Und es wurde ihm teilweise richtig, richtig heiß, sodass er Hitzewellen bekam, sodass sie ihn runterkühlen mussten.
Oh.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe den Film nie ganz gesehen, glaube ich. Aber der Film gehört zu diesem Pool von Filmen, die man früher einfach geguckt hat, wenn der Fernseher lief. Und ich weiß ganz genau, was du... Also ich habe Bilder vor Augen, wenn du die Story beschreibst. Aber selber ist er gar nicht so auf meinem Radar als Weihnachtsfilm. Ich weiß, dass es den gibt. Und ich weiß auch, dass ich den früher immer mal wahrscheinlich in Ausschnitten gesehen habe. Ich weiß ganz genau, wovon du redest, wenn du diesen Film beschreibst. Witzig. Im kollektiven Gedächtnis.
Alles in allem ist das ein Film, der, ja, er tritt manchmal echt auf die Kitschpedale, aber er ist auch anrührend und er ist halt ein Stück Kindheit für mich. Und zu Weihnachten gehört er irgendwie dazu.
Dann wollen wir ihn dir nicht madig machen.
Kommen wir zum letzten, zum dritten Film meiner Liste. Und das ist der Film, den ich wirklich jedem ans Herz lege. Der Titel ist Klaus. Von 2019, eine Netflix-Produktion in Zusammenarbeit mit den Sergio Pablos Animation Studios aus Spanien. Mhm. Regie führte Sergio Pablos, der früher auch bei Disney gearbeitet hat, unter anderem bei Glöckner von Notre Dame und Tarzan dabei war. Dieser Film wurde auch nominiert für den Oscar als bester animierter Spielfilm, verlor dann gegen Spider-Man, räumte aber mehrere Annie Awards ab. Das sind die Awards für die besonderen Leistungen in der Animationswelt. Oder für Animationsfilme.
Ah.
Er sieht aus wie ein klassisch animierter und dann irgendwie auch wieder nicht. Er kombiniert quasi das Beste aus der Zeichentrickwelt und der Computeranimationswelt in diesem wirklich, wirklich wunderschönen Stil, in dem der Film daherkommt.
Klingt gut.
Für mich ist dieser Film irgendwie wie ein Wunder, weil er ist tatsächlich perfekt. Ich habe nichts, aber auch gar nichts an diesem Film, was mich stört. Er macht Spaß, er spricht dich menschlich extrem an. Es ist definitiv kein weichgespültes Disney-Familienkino, sondern wirklich mit einem menschlichen Herz und Ernst versehen.
Okay, krass.
Er erzählt, um das grob zu umreißen, die Ursprungsgeschichte des Weihnachtsmanns komplett neu. Unheimlich down to the ground. Kein falsches Mystifizieren, kein Kitsch. Es gibt in diesem Film absolut null Kitsch. Was ich sehr, sehr erfrischend finde. Für mich ist der Film ein bisschen wie Batman Begins für den Weihnachtsmann.
Santa Claus Begins.
Ja, weil alles Wurzeln in einem realistischen Setting hat. Zum Beispiel dieses Ho, Ho, Ho vom Weihnachtsmann ist einfach nur so, wie die Figur lacht. Und auch wie der Schlitten entsteht, wie die Idee der Rentiere entsteht, wie der Mythos entsteht, dass dieser Schlitten fliegen könnte, was in dem Film nicht so ist. Sie fallen einfach nur, aber das Kind denkt, sie fliegen. Ich finde, das Ende ist perfekt. Sie haben perfekt den Bogen gespannt zu dem Weihnachtsmann, den wir letztendlich dann kennen. Wenn es einen Weihnachtsfilm gibt, den man sich anschauen sollte, dann ist das Klaus auf Netflix.
Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr jemals hören wolltet, wie Paddy klingt, wenn er verliebt ist, das war es gerade.
Ich bin wirklich verliebt in den Film.
Da. Er kommt zu sich.
Super Wishlist, Paddy.
Wer kann, der kann.
Seit wann habe ich eine E-Gitarre?
Es ist Weihnachten.
Ach so, ja.
Seid mal leise, Jungs. Er will was sagen. Oh,
welche Überraschung.
Ja, psst.
Holt mir mal was zu trinken, bitte. Mir ist kalt.
Ja, klar. Ich habe noch eine Flasche Rum hier irgendwo.
Bitteschön.
Warum ist die halb leer?
Upsi Daisy.
So, hier. Vorsichtig, Herr Klaus. Nennt mich Santa.
Okay.
Danke, Benny. Erkennt meinen Namen? Natürlich kenne ich euch. Ihr wart sehr brave Jungs dieses Jahr. Und so fleißig.
Naja.
Ihr scheint Weihnachten sehr zu mögen.
Ja.
Also, wenn wir ehrlich sind, dann...
Dann tun wir das wirklich.
Ja.
Das ist schon echt eine schöne Zeit.
Ja, vor allem nach so einem Jahr.
Ja.
Ach, der Rum tut gut. Erzählt mir noch ein bisschen was von Weihnachten.
Okay. Also vor 2 Jahren, da haben meine Schwester und ich angefangen, den Gänsebraten am 2. Weihnachtsfeiertag zu übernehmen. Es dauert Stunden, bis die fertig ist. Und ja, wir ziehen uns Onesies an und zocken Mario Kart auf meinem alten Nintendo, während wir warten, dass sie fertig wird. Und es ist mir voll schön und darauf freue ich mich jedes Jahr aufs Neue.
Schön.
Voll. Ja, ich war immer ein Spielzeug nah. Nur wurden meine Spielzeuge mit der Zeit halt lauter und teurer. Früher war ich verrückt nach Playmobil-Feuerwehrautos und habe dann bis 2 Uhr nachts damit gespielt. Aber als ich ungefähr 16 war, wollte ich unbedingt klingen wie Jimi Hendrix. Und dann habe ich zu Weihnachten ein Wah-Wah-Effektpedal für meine E-Gitarre bekommen.
Wah-Was?
Wah-Wah.
Wah-Wahnsinn.
Damit bin ich den nächsten Monat nicht nur meinen Eltern, sondern der ganzen Nachbarschaft auf die Kekse gegangen. Es gab Beschwerden von allen Seiten. Das war das beste Weihnachtsgeschenk ever.
Voll gut.
Derbe gut. Und was ist mit dir, Benny? Naja, also, meine Frau hat mir vor 2 Jahren an Weihnachten einen Heiratsantrag gemacht. Beste Entscheidung ever.
Oh, okay, du hast gewonnen.
Oh mein Gott, das ist sowas von schön.
Ach Mensch, Rudolf.
Ach, sie hat immer besser zu Dieter gepasst als zu mir. Ich freue mich, dass sie glücklich ist.
Habe ich dir doch immer gesagt, Rudolf. That's the spirit.
Ich weiß, Santa. Ich weiß.
Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe.
Mir tut's auch leid. Aber wer fliegt denn jetzt die ganzen Geschenke aus?
Also, ich wüsste da wen.
Seid ihr sicher?
Na klar.
Auf geht's, Jungs!
Aber ich sitz vorne.
Oh, das wird sowas von awesome. Los geht's! Oh, pass auf den Schornstein auf!
Du alter Fuchs.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ja.
Na komm, nach all den Jahren haben wir uns auch mal eine Pause verdient, oder? Und sie sind glücklich.
Ja, hast ja recht. Noch ein Rum?
Na klar. Und die letzte Wishlist.
Au ja.
Nummer 1 auf meiner Christmas-Watchlist. Ein Klassiker, mit dem ich und bestimmt viele andere meiner Generation auch aufgewachsen sind, weil er immer wieder und bis heute an Weihnachten gesendet wird. Kevin allein zu Haus.
Yeah.
Aus dem Jahr... Aus dem Jahr 1990 mit Macaulay Culkin, Joe Pesci und Daniel Stern in den Hauptrollen. Chris Columbus hat Regie geführt, der das auch beim Nachfolger Kevin allein in New York 2 Jahre später und unter anderem auch bei Mrs. Doubtfire und den beiden ersten Harry Potter Filmen getan hat.
Mhm. Ja.
Worum geht's? Macaulay Culkin spielt den 8-jährigen Sohn der Familie McAllister, der von seinen Eltern zu Hause in einem Chicagoer Vorort vergessen wird, als die ganze Sippschaft samt Onkel und Tanten in die Weihnachtsferien fliegt und anschließend sein Haus gegen 2 Einbrecher verteidigen muss. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Es ist auch ein Film, den man, glaube ich, heutzutage so höchstwahrscheinlich nicht mehr drehen würde. Also wahrscheinlich würde man sich heute intensiv mit den traumatischen Erlebnissen des Jungen oder auch mit der Gewaltdarstellung auseinandersetzen. Es ist schon teilweise nicht ohne, was da passiert.
Die Eltern zum Psychiater schicken oder so.
Ja.
Es gibt ja auch irgendwelche Studien von Ärzten, wie oft tatsächlich die beiden Einbrecher gestorben wären.
Ja, jedenfalls hat man sich um all das in den 90ern nicht geschert und ich muss sagen, das ist gut so, denn der Film macht einen großen Spaß, wenn man ihn als das nimmt, was er ist.
Ja.
Macaulay Culkin hat auch ziemlich gut gespielt, finde ich, nicht nur für sein Alter. In dem Film spielt er einen sehr sympathischen, kecken, frechen und auch mutigen Jungen, denn er muss bei aller Komik durchaus auch seine Angst überwinden, als er sich den beiden Einbrechern stellt. Wie nun macht er das? Mit zahlreichen selbstgebastelten Fallen, mit denen er das Haus präpariert und in die beiden Gangster immer wieder hineintappen. Das gefällt mir bis heute am besten an dem Film und hat es auch damals schon.
Ja, das ist eigentlich das, was einen am meisten interessiert an dem Film, ne? So,
ja.
Ne? So, es ist halt alles mega unrealistisch, aber du freust dich beim Gucken jedes Mal wieder drauf, dass es gleich knallt.
Das war gut zusammengefasst. Aber es kommt ja auch so unerwartet, ne, dass er das drauf hat.
Ja, wenn man so ein bisschen dem Film auch eine Tiefe geben will, dann könnte man auch sagen, er wird ja so ein bisschen auch, ja, man muss wirklich sagen, gemobbt so ein bisschen von seiner Familie am Tag, bevor sie alle abreisen, weil sie alle sagen, ja, ey, du bist zu klein und du bist zu unreif und du machst immer nur alles falsch. Und im Prinzip ist er dann, wie du richtig sagst, Paddy, er ist dann so smart, dass er diese Fallen austüftelt und damit auch sein Haus verteidigt. Ja. Ne? Und
er ist der Mann im Haus.
Er ist wie der Mozart der Fallenbauerei.
Der Bursch.
Für mich ist Kevin allein zu Hause das Äquivalent zu Last Christmas von Wham.
So ein Guilty Pleasure.
Stimmt, Alter.
Es macht schon Spaß. Das liegt aber auch an den beiden Darstellern, die sich mit einer Lust in diesen Blödsinn werfen, die echt Spaß macht.
Das stimmt, ja.
Von Joe Pesci, ja. Ausgerechnet Joe Pesci.
Ja, zu Joe Pesci gibt es noch einen ziemlich spannenden Fun-Fact diesbezüglich, den ich als Kind natürlich noch nicht kannte, den Fact. Aber Joe Pesci ist einer der berühmtesten und besten Darsteller von gewalttätigen Figuren. Er spielt sehr oft Gangster und Mafiosi und auch sehr oft in Filmen von Martin Scorsese. Zuletzt zum Beispiel 2019 in The Irishman und auch in Casino, Raging Bull oder Goodfellas. Für letzteren hat er auch einen Oscar bekommen.
Ah.
Ja, und er hat sich und seine Paraderolle in den Kevin-Filmen quasi selbst persifliert, was ich einfach nur genial finde.
Ja.
Ja.
Nummer 2. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Eine deutsch-tschechoslowakische Märchenadaption von Václav Vodicek aus dem Jahre 1973, produziert in den ehemaligen CSSR und DDR. Ein Kultfilm, muss man sagen, der seit Jahren fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms im Fernsehen ist. Und das übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien, der Slowakei, Norwegen und in der Schweiz. Der Film hat mich lange Zeit nicht wirklich interessiert, weil ich immer eine ähnlich schnulzige Version der Geschichte wie in Disney's Cinderella erwartet hatte, den ich nicht schlecht finde, Cinderella, nur einfach dachte ich, habe ich schon gesehen, kenne ich schon. Und ich war dann, als ich Aschenbrödel letztes oder vorletztes Jahr dann zum ersten Mal gesehen habe, sehr positiv überrascht, dass er das ganz und gar nicht ist.
Ja.
Aschenbrödel wird auch in diesem Film von ihrer bösen Stiefmutter schlecht behandelt und wie eine Magd auf dem heimischen Landgut gehalten und entkommt ihrem Los auch nur dadurch, dass sie den Prinzen heiratet, aber die Art, wie sie das anstellt und ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, zwar mit Hilfe der namensgebenden 3 Haselnüsse, die verzaubert sind, aber ohne jetzt auf die Hilfe einer guten Fee zu vertrauen oder so, ist tatsächlich ziemlich erfrischend, sehr modern, vor allem für die damalige Zeit und eigentlich auch heute noch, wo zum Beispiel Disney erst langsam auf den Trichter kommt in den letzten Jahren, dass Mädchen selber stark sein können und nicht die Hilfe eines Prinzen brauchen, um gerettet zu werden. Ja, und das gab es in Aschenbrödel schon in den 70ern. Girl Power.
Cool.
Das zeigt sich auch an vielen verschiedenen Szenen in dem Film. Bei der ersten Begegnung mit dem Prinzen beispielsweise im Wald bei der Jagd wirft Aschenbrödel ihm beispielsweise mit einem Schneeball ab, damit er nicht treffen kann und spielt dann ein bisschen Katz und Maus mit dem Prinzen und seinen Gefährten. Die versuchen sie zu fangen, sie kann aber entkommen. Sie nutzt dann auch die erste verzauberte Haselnuss, in der sich ein Jagdgewand befindet. Sie verkleidet sich, trifft abermals auf den Prinzen bei einer königlichen Jagdgesellschaft und beweist dann ihr Können, indem sie einen Raubvogel mit der Armbrust abschießt, was den Prinzen sehr beeindruckt.
Cool.
Sie geht dann letzten Endes mit einem Ballkleid, das sich in einer weiteren Haselnuss befindet, auf den königlichen Ball, tanzt mit dem Prinzen, der sich auch in sie verliebt. Aber auch da macht sie es ihm wiederum nicht einfach. Sie trägt nämlich einen Gesichtsschleier, damit er sie nicht erkennt, und gibt ihm ein Rätsel auf, aus dessen Lösung er erfahren würde, dass sie sich schon kennen und mehrfach begegnet sind. Also sie möchte auch von ihm erkannt werden. Ja, der Prinz kommt aber nicht drauf und das ist dann der Grund, aus dem sie sich ihm dann auch wieder entzieht. Und es ist nicht wie bei Cinderella zum Beispiel, weil der Zauber um Mitternacht endet und sie eigentlich noch gern geblieben wäre. Sie kommen am Ende dann durch die bekannte Geschichte mit dem Schuh, der nur ihr passt, letztendlich doch noch zusammen. Ist ja auch ein Märchen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das auch Aschenbrödels eigene Entscheidung war.
Cool.
Ja, also schöner Film zu Weihnachten und es macht auch wirklich Spaß, sich mit Tee und Plätzchen ein nettes Märchen anzugucken, in dem es viel schneit. Auch ein Zufall übrigens, dass es dazu kam und der Film dann so ein Weihnachtshit wurde. Der sollte nämlich eigentlich im Sommer spielen, wo die DEFA, die Filmproduktionsgesellschaft der DDR, allerdings schon ausgebucht war und ist dann unter anderem im Schloss Moritzburg bei Dresden und auch im Böhmerwald im Winter gedreht worden. Just in dem Winter fiel allerdings kein Schnee, sodass sie künstlichen verwenden mussten, der teils aus Fischmehl gemacht wurde, sodass das ganze Set teilweise stark nach Fisch gestunken hat. Da kommt man doch gleich in die richtige Stimmung.
Oh Gott.
Not. Nummer 3 auf meiner Christmas Watchlist: Mickeys Weihnachtserzählung von Disney aus dem Jahr 1983. Basiert genau wie die Muppets Weihnachtsgeschichte bei dir, Benny, auf der Erzählung von Charles Dickens. Ist allerdings ein Kurzfilm von nur 25 Minuten Länge.
Ah.
Was ich sehr kurios finde, da ich ihn viel länger in Erinnerung hatte. Aber das geht einem, glaube ich, immer so, wenn man Dinge als Kind gesehen hat.
Ja.
Ja, meine Schwester und ich hatten den damals auf VHS-Kassette und haben den also rauf und runter gesehen zu Weihnachten.
Cool.
Ja, die in Anführungszeichen Hauptrollen des Films werden von verschiedenen Disney-Charakteren gespielt. Allen voran Onkel Dagobert als Ebenezer Scrooge, der prädestiniert dafür ist, die Rolle zu spielen, da Dagobert Duck im englischen Original Scrooge McDuck heißt und sein Erfinder Carl Barks ihn auch explizit an Ebenezer Scrooge angelegt hat, als er ihn geschaffen hat. Sonst tritt so ziemlich alles auf, was bei Disney Rang und Namen hat. Also Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Tick, Trick und Tack, bis hin zu wirklich vielen Nebenfiguren aus verschiedenen Disney-Zeichentrickfilmen. Die drei Geister der Weihnacht, die Scrooge nachts besuchen, werden von Jiminy Cricket aus Pinocchio, dem Riesen Willy aus dem Film Mickey und die Bohnenstange und Kater Carlo gespielt. Ich mag den Film sehr, sehr gern. Er ist sehr schön gezeichnet und ich finde sehr gut gealtert. Auch ein paar vermeintlich düstere Elemente, wie sie bei Disney heute nicht mehr vorkommen würden, tun dem Film sehr gut und machen dann das Ende auch umso fröhlicher. Und ich hatte als Kind auch keine Angst davor. Also das war schon in Ordnung. Die Geschichte ist genau wie bei der Muppets-Version davon ziemlich zeitlos, finde ich. Hat eine sehr schöne Botschaft, die der Film auch gut rüberbringt. Ein paar Disney-typische komische Elemente dürfen auch nicht fehlen. Es sind aber nicht zu viele davon und sie geben dem Film genau die richtige Mischung.
Yeah.
Gibt ein paar sehr witzige Funfacts zu dem Film. Er war beispielsweise der erste Mickey-Maus-Film seit 30 Jahren, den Disney gemacht hatte.
Krass.
Und es war auch der letzte Film, in dem Clarence Nash den Donald gesprochen hat.
Oh.
Er hatte das sage und schreibe seit 1934 gemacht, also fast 50 Jahre. Und sehr kurios, er hatte ihn auch in der deutschen Synchro von 1983 gequakt. Also offenbar hatten sie da in Deutschland niemanden zu der Zeit, da war ich noch nicht da, der das machen könnte. Ja, und auf der anderen Seite war es der erste Film, in dem Wayne Allwine Mickey synchronisiert hat. Und das hat er von da an bis zu seinem Tod im Jahr 2009 gemacht.
Okay.
In dem Film haben sich quasi so ein bisschen zwei Generationen die Klinke in die Hand gegeben.
Oh, ist schön.
Cool.
Und witzigerweise war Allwine von 1991 an mit Russie Taylor verheiratet. Und ihr dürft jetzt raten, Jungs, wen die synchronisiert hat.
Minnie Maus.
Minnie Maus. Ich meine, wie geil ist das, dass Mickey und Minnie verheiratet sind, auch im echten Leben.
Ja.
Schön.
Fand ich großartig. That's it. Das war sie, meine Christmas Watchlist.
Yay.
Frohe Weihnachten.
Von draus vom Meere kommen sie her, bei den Plauschpiraten weihnachtet sehr. Mit Filmfacts und Comedy war dieses Jahr, trotz aller Entbehrung, so wunderbar. Genießt das Fest, viel mehr wird noch kommen. Frohe Weihnachten von Benny, Paddy und Tom.
Ich liebe dich, du rote Plüschkugel.
Nimm ne Ibo und geh schlafen, Rudolf.
Okay.
Das war das Christmas-Special von Piratenplausch. Wenn euch gefallen hat, was die Jungs da verzapft haben, dann hört sie doch öfter und folgt ihnen auf Instagram und Facebook. Hört sie auch auf iTunes und gebt ihnen 5 Weihnachtssterne. Erzählt es vor allem auch euren Freunden und eurer Familie. Frohe Weihnachten! Ho, ho, ho!